Ich habe mich gefreut über das Grußwort, das eingangs gelesen worden ist, aus dem Psalm 98. Wir haben auf jeder Seite der Bibel haben wir immer wieder ein Bild oder einen Hinweis direkt auf Jesus Christus. Und auch dort schon im ersten Vers singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und jetzt kommt es: Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Und im Alten Testament ist das Angesicht des Herrn, die rechte Hand oder der Arm des Herrn, das ist immer Jesus Christus. Und er schafft Heil mit seiner Rechten. Und wir haben ja den Spruch auch, das ist meine rechte Hand. Das heisst, das ist eine ganz richtige Person. Und das ist bei Gott schon im Alten Testament ist das gleich gewesen. Jetzt, ich will heute nicht mit dem Hiob weiterfahren, sondern wir nennen Jesaja 12, das Danklied der Erlösten. Und wenn dort ein paar Gedanken daraus nehmen. Ich habe mit drei Abschnitte gemacht, will aber zuerst ganz allgemein ein paar Gedanken sagen. Aber jetzt lese ich zuerst das wunderbare Danklied. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet seinen heiligen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist gross bei dir. Wenn wir Jesaja seine Zeit vergleichen, können wir die ganz gut mit unserer vergleichen. Der Jesaja ist auch in einer gewissen Endzeit hineingelegt. Das Gericht Gottes ist über die Völker vor. Und die ersten 39 Kapitel von Jesaja sind eigentlich fast nur Gericht immer wieder. Und im 8. Kapitel ist das Gericht über Südreich, über Juda von Gottes Seite. Im 9. Kapitel ist das Gericht über das Nordreich, über Jerusalem, über die 10 Stämme, über Israel, würde ich sagen. Und dort steht viermal in dem Abschnitt: Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist noch ausgestreckt. Und das über sein Volk. Und jetzt da im 12. Kapitel steht der Mann in ein Jubellied, wo wir sagen: Jesaja, wo schaust du her? Was ist dich jetzt angekommen oder was ist dir jetzt begegnet, dass der wegen Tapetenwechsel ist? Und da gibt es im 11. Kapitel einen gewissen Aufschluss. Wir haben dort in den ersten zwei Versen schon Verheißung, auf die komme ich nachher noch. Aber nachher auch in den Vers 11 und 12 ist eine wunderbare Aussage, wo der Jesaja zu dem Loblied hat anstimmen lassen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volks, die übrig geblieben ist, loszukämpfen. Aus Assyrien und aus Ägypten, aus Batos und Kusch, aus Elam und Sinear, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verfolgten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Und da werden wir, oder sind wir jetzt Zeugen geworden in den letzten Jahrzehnten, wo sehr viele Länder raus von diesen Menschen, von diesen Juden zurückgegangen sind, ihr Land. Und darum kann hier der Jesaja schon in Zukunft aufs tausendjährige Reich her, stimmt er den Jubel an. Und wir als Gläubige haben den Jubel im Geist auch erleben dürfen, damit das er so erleben dürfen. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und ich denke, das ist auch für unser Leben immer wieder wichtig. Und wenn wir jetzt in den Jubellied einsteigen, wenn ich zuerst nachher noch die Voraussetzungen auch in unserem Leben ein bisschen anschauen. Und dort ist mir wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass alles, was uns begegnet in unserem Leben, immer aus Gottes Hand kommt. Es ist wichtig, dass wir bei all den Ereignissen, bei all dem, was von uns zukommt, immer wieder die Senkrechte mit einbeziehen. Dann ist Es ist am Herrn Jesus vorbeigegangen und er hat das zugelassen, er hat das bestimmt für unser Leben, weil er uns näher zu sich heranziehen will, weil er uns lösen will vom Irdischen, vom Materiellen. Und sobald wir die Senkrechte auslösen und uns nur noch in den Horizontalen bewegen, haben wir einfach ein Problem. Da sind wir überall am Kämpfen, überall im Defizit und haben überall Probleme. Und Gott möchte schenken, dass der Morgen unser Blick ganz frei werden kann für Jesus, der uns in diesem Abschnitt wunderbar begegnet. Die drei Abschnitte, die ich habe, ist der erste, ist der grösste, wofür wir danken können. Dann im zweiten, was uns der Herr Jesus ist. Und im dritten, die Steigerung vom Lobgesang, die in diesem Kapitel drin ist, in dem Lobgesang. Und jetzt fängt er da an, der Jesaja, und sagt, zu der Zeit wirst du sagen, und das dürfen wir jetzt in unsere Zeit die schon nehmen, weil wir bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann sagt er euch, danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist und dein Zorn sich gewendet hat. Und wir alle zusammen sind bei der Geburt unter dem Zorn Gottes gewesen. Weil wir zeugt durch unsere Väter und er war sündig und er in dem Sinn die Erbsünde gerade weitergegeben und wir sind in der Weise geboren. Und dann aber durch die Bekehrung und Wiedergeburt, durch unser Zuwenden zum Opfer vom Herrn Jesus, das wir jetzt mit dem Abendmahl miteinander angeschaut haben, ist der Zorn Gottes von uns weg, weil der Herr Jesus für uns den Zorn getragen hat. Und darum können wir von ganzem Herzen das Lob einstimmen, dass du zornig gewesen bist und dein Zorn sich gewendet hat. Jetzt wollen wir uns aber bewusst sein, in all unserem Alltag und in all unserem Leben sind wir gleich immer noch in der Werkstatt Gottes. Und wir sind Werkzeug Gottes. Und in der Werkstatt Gottes, mit dem Werkzeug Gottes, da geht es immer wieder spät und da passieren Sachen. Und da wollen wir uns nicht verunsichern oder denken, ist jetzt das gleich noch wieder mit dem Zorn Gottes, ist jetzt der gleich noch wieder über meinem Leben. Der Zorn Gottes hat der Herr Jesus eins für alle Mal getragen, für alle Menschen, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und wenn er heute bei uns noch etwas macht oder bei uns noch etwas verändert, es ist immer seine Liebe. Wobei, ich will betonen, auch der Zorn Gottes war seine Liebe gewesen. Das sagt in den Psalmen auch ja da eine Stelle, die ich nehme, ich habe Menge, Psalm 32, Vers 4 und 5 von David, wo er sagt, denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, da bekannte ich dir meine Schuld oder meine Sünden. Und es ist wichtig, dass wenn er bei dir oder bei mir den Finger oder die Hand auf etwas hebt, dass wir dann auch die Sache bereinigen. Da bekannte ich dir meine Schuld und dann ist sie vergeben worden, ist bereinigt worden. Im Psalm 119 sagt er, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Auch das, denke ich, haben wir alle erlebt. Und dann hat er uns demütigt, dann hat er uns geholfen. Und dann hat das aufgehört, dann sind wir in der Nachfolge von ihm gewesen. Und manchmal ist es wieder nötig. Jetzt, wenn ich da die Frage stelle in Rumi, wofür wir danken können, haben wir in der Schweiz sehr viel äussere Gaben. Ich habe letztens wieder so einen Bericht gesehen, eine Statistik, und wir sind seit vielen Jahren sind wir immer bei den 5 reichsten Ländern weltweit. Das heisst, wir alle haben zu Hause ein warmes Haus, eine warme Wohnung. Wir haben einen Kühlschrank, wir haben genug zu essen. Es muss sich keiner überlegen, wo er schlafen will. Einfach da ist äußerlich bei uns so manches absolut geregelt und auf einem sehr hohen Niveau. Und da wollen wir uns immer wieder, und ich will das mehr sagen, an die Nase nehmen und danken und versuchen, auch unseren Kindern oder unseren Enkelkindern das zu zeigen, dass das nicht selbstverständlich ist. Dass die halbe Menschheit das nicht hat. Dass wir mit einem warmen Bett und mit einem Kühlschrank zu den reichsten 25% gehören. 75% der Weltbevölkerung haben das nicht. Grund zum Danken, wir sehr viel und wir wollen danken für all das. Einen Arbeitsplatz haben wir, eine Familie, wir sind in einem geregelten Umfeld und so weiter. Auch wenn da manches im Moment die Bewegung ist, dass man doch das im Auge behalten. Der Fluch von der Undankbarkeit, der immer mehr kommt, dass man einfach sehr vergesslich ist. Man schaut weg und man sieht auf einmal nur noch das, was nicht mehr so ist, wie man es gerne hat, oder das, was uns jetzt fehlt, oder das, was wir vermissen. Und dann fangen wir an, ums Ende drehen und verlieren den Blick ganz, dass wir sehr viel Grund haben, ihm zu danken für all das, was er uns geschenkt hat. Und der grösste Dank ist bereits der, wo wir da aneinander erinnert worden sind, an die Gottestat vom Herrn Jesus, und er für uns eine ewige Erlösung vollbracht hat. Das ist nachher der innere Dank, dass wir Freiheit bekommen haben, Frieden gefunden haben, Ruhe gefunden haben bei ihm. Im Matthäus-Evangelium steht ja das vom Nazaräer, das Propheten, das aufzeigen, dass einer aus Nazareth komme, der uns erlösen. Und dann hat einer der anderen gefragt, kannst du mir sagen, wo in den Propheten das Nazareth steht? Welcher Prophet das prophezeit hat? Sie haben sich ein paar Wochen später wieder getroffen und dann sagt der Jüngere, ich habe das nie mehr gefunden. Propheten schreiben nichts von Nazareth, von dem Ort. Und dann sagt er, im Urtext ist das Wort Nezer. Und das heisst nachher Nazareth. Respektive Nezer ist das Wort von Zweigen, so muss ich sagen. Und der Zweig, und jetzt komme ich zum ersten zwei Versen im 11. Kapitel, wo er sagt, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auch durch das Gericht Gottes ist der Stamm Israel, der ganze Baum, ist umgehauen worden. Es ist nur noch ein Strunk geblieben und dort ist ein Zweig rausgekommen und der Zweig war Jesus. Nazareth, Nezer, und dort daraus ist der Löser gekommen. Wieder ein wunderbares Ereignis, ein wunderbares Bild, das uns vorgeschattet ist. Im Römer 11, 11-14, tut uns der Paulus auffordern und sagt, dass das Heil der Juden weg ist durch ihren Ungehorsam, durch ihren Unglauben. Es ist zu den Heiden gekommen und dass wir heute als Heiden den Auftrag haben, nebenbei, neben dem Missionieren, wo wir den Auftrag noch haben, dass wir die Juden sollen zur Eifersucht reizen durch unser Verhalten. Und auch da denke ich, ist der Lobgesang, den wir in dem Jesaja-Kapitel haben, ist sehr wichtig. Wenn ich mit dem 20.08. am Montag am Morgen an die Arbeit komme, werde ich keinen zur Eifersucht reizen. Dann fragt er mich jemand, geht es dir nicht gut? Hast du ein Problem? Aber wenn ich fröhlich am Morgen schon an die Arbeit aufgestellt bin, dann sagt er, wie sein erlebte den jungen Mitarbeiter, der hat viel gepfiffen, ist glücklich unterwegs gewesen. Und dann sagt eines Tages ein Kollege wieder, der so grießgrämig gekommen ist, wahrscheinlich hast du nie ein Problem. He? Irgendwo bist du einfach locker über allem. Und dann sagt er mal, ich habe meine Probleme. Aber ich habe Jesus als mein Freund, als mein Retter und ich kann mit all meinen Problemen kann ich zu ihm gehen. Ich bin Christ. Und dann ist der andere Moment ruhig und sagt, ich bin ein Christ, aber dann mache ich etwas falsch. Ich will die Antwort jedem selber überlassen, der morgen hier drin sitzt. Welcher Christ dass du bist, ob du etwas falsch machst oder ob wir die Quellen gefunden haben, dass wir dir den Dank hin können stimmen. Ich fahre jetzt hier weiter. Er tut uns etwas zeigen von diesen Heilsbrunnen, die uns geöffnet sind. Durch das Opfer, durch die Erlösung von Herrn Jesus, haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes und dort sind uns die Heilsbrunnen geöffnet. Jetzt der Mensch ist selber aktiv unterwegs und manchmal hat sich selber einen Brunnen gegraben und ist immer wieder gefrustet, weil nicht das Wasser überall versickert und nichts drin bleibt und nichts sauber ist. Aber wenn du einfach mitkommst zu diesen Heilsbrunnen Gottes und dort anfängst rauszuschöpfen, die Heilsbrunnen, die geöffnet sind, da wirst du Freude und Frieden bekommen, du wirst an die Ruhe kommen, innerlich. Das gibt dir Gewissheit, dass du bei Gott angenommen bist, dass du ein Gotteskind bist. Es gibt dir einen Weitblick, wo du nicht nur gerade fürs Morgen schaust, nicht nur gerade das nächste Umfeld, sondern ein bisschen in die Zukunft schaust. Und dann kannst du sagen, das Beste kommt noch. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wo die Heilsbrunnen, die der Herr Jesus uns geöffnet hat, aus Mitleid. Du bist vielleicht in einer grossen Not, du hast grosse Probleme. Und wie wohltuend kann es da sein, wenn dir jemand über die Schultern abstreichelt und sagt, ich verstehe dich. Schon das allein hilft manchmal sehr stark. Und der andere, der dich gar nicht versteht, vielleicht noch Bemerkung macht, das tut weh, das verletzt. Und dann mit dem Herr Jesus, wo im Hebräer 4 über ihn geschrieben ist, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, wie wir in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. So, wenn wir zu ihm kommen, mit unseren Defiziten, gerade diesbezüglich, zu seinen Heilsbrunnen, dürfen bei ihm Trost und Zuversicht herausschöpfen. Vielleicht brauchst du Barmherzigkeit in deinem Leben. Mein Leben früher war sehr hart. Ich weiss noch, ich hatte nachher eine Frau, die nach dem vierten Kind einen Zusammenbruch hatte, einen totalen. Und das war für mich ein Zeitabschnitt, den ich nicht mehr wiederholen wollte, wo ich aber viel gelernt habe und von dem her gesehen habe, ich nicht wissen wollte. Und dann, als sie mich gefragt haben für einen vollzeitlichen Dienst, ist mein Bruder mal vorbeigekommen bei mir und wir sind immer sehr offen zusammen, wir haben sie sehr gut zusammen und sagte Markus, heute hast du von mir ein Ja. Du bist barmherziger geworden. Früher hatte ich von mir ein Nein gehabt. Du bist sehr hart gewesen. Und Gott möge ich schenken, dass wir immer wieder auch miteinander barmherzig sind. So wie es der Herr Jesus auch mit uns war, wo er nachher im 16. Vers sagt, vom Hebräer 4, wo er sagt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Auch das dürfen wir schöpfen aus den Heilsbrunnen Gottes. Brauchst du Mut, dann kannst du zum Löwe aus Juda gehen. Der hat vor nichts Angst und er hat alles im Griff. Und er kann dir in deine Situation hinein, kann er dir Mut geben, er kann dir geben, was er braucht. Brauchst du Frieden, er ist der Friedensfürst. Auch das kannst du bei ihm aus den Heilsbrunnen schöpfen. Du kannst dort holen. Er sagt in Philipper 4, Vers 7, dass er uns den Frieden, der höher ist als jede Vernunft, dass er uns den geben will. Und wenn wir heute rausschauen, die Situation, die Umstände anschauen, dann will uns manchmal den Frieden ein bisschen verlassen. Dann müssen wir sagen, woher geht das noch, was soll das und so weiter. Und jetzt sagt uns die Bibel dort, dass er uns einen grösseren Frieden gibt, über alle Vernunft, wo alle Logik ausgeschaltet ist und wir einfach in einem tiefen Frieden sein dürfen. Und jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist. Die Heilsbrunnen, der tut dir das Wasser nicht ins Bett bringen und dort noch einlöffeln oder einschöpfen wie ein Säugling. Beim Heilsbrunnen musst du und ich schöpfen. Hast du ein Gefäß zum Schöpfen? Was nimmst du zum Schöpfen? Ist nicht der Glaube. Der Glaube ist unser Gefäß, wo wir aus den Heilsbrunnen Gottes raus können schöpfen. All das, was ich jetzt aufgezählt habe. Und den Glauben haben wir auch als Geschenk bekommen, bei der Bekehrung oder schon vorher, haben wir als Geschenk bekommen von Gott. Und wenn du grösseren Glauben willst, der Herr Jesus will dir einen grösseren Kübel noch geben, dass du noch mehr kannst dort raus schöpfen. Was für eine Freude. Wenn ich zum zweiten Gedanken komme, zum zweiten Punkt, was uns der Herr Jesus ist. Und auch da haben wir ein paar Punkte aufgezählt, wo man sagt, siehe, Gott ist mein Heil oder meine Rettung. Mutter von Ernst Modersohn, der Ernst Modersohn war ja ein tiefgläubiger Mann, der sehr viel geschrieben hat. Ich glaube, er hat etwa 270 Schriften und Bücher verfasst. Und eine davon, drei Geschichten erzählt über seine Mutter. Das ist so ein bisschen auch, die hat nicht immer Sammeltänzchen angehabt, die hat gewusst, was sie wollte. Und dann ist sie an der Ostsee oben, dort hat es viel See, ich war dort schon gewesen, in Polen oben. Ich weiss nicht, was es war, aber dort in der Region hat sie in ein Nachbardorf etwas geholt. Und das ist der nächste Weg ist über den See gewesen. Und sonst war es ein riesen Umweg gewesen. Und dann ist sie zu einem Herrn, der dort gearbeitet hat, der sie gewusst hat, der kennt den See gut, hat ihn gefragt, wo kann ich dann über den See laufen? Es war Frühling. Er hat schon zum Teil Löcher gehabt. Und da sagt er, dort und dort und dort, da ist er noch hundertprozentig sicher. Sie hat angefangen loslaufen und dann merkt sie unterwegs und denkt, ja, das ist jetzt aber gleich auch noch ein relativ grosser Umweg. Ich mache da gleich eine Abkürzung. Sie ist ja schön. Und dann, wo sie auf dieser Abkürzung ist, steht sie aufwendig vor einem grossen Loch. Da hat sie Angst bekommen. Dort ist ein Tag oder zwei vorher, ist dort einer oben mit einem Fuhrwerk. Und jetzt steht sie vor dem Loch, kehrt und geht retour und dann kehrt sie ein. Dort war sie nicht mehr entdeckt. Sie hat die Hände auseinandergehalten und ist nachher so am Eis gehangen, ist aber mit dem Körper schon völlig im Wasser gewesen. Sie hat sich rausstemmen, aber die Kleider, sie hat Winterkleider angehabt mit Stiefel, das war voller Wasser gewesen. Sie hat das nicht geschafft. Und dann hat sie einfach geschrien und gesagt, Herr, hilf. Sie hat nicht gewusst, wie es soll gehen. Und dann sagt sie, sie sei wie durch eine unsichtbare Hand, die sie es nochmal probiert hat, rauszustemmen, sei sie wie aufs Eis rausgeworfen worden. Und dann ist sie gegangen und ist in dem Sinn gerettet gewesen. Es zeigt uns etwas, der Herr ist meine Rettung. Er war innerlich, er hat uns ewige Leben gegeben. Und auch im äußeren Leben wird nur dann etwas an uns herankommen, wenn er es zulässt, wenn er es bestimmt hat. Unser Leben, mein und dein, ist in seiner Hand. Er hat uns auserwählt, er hat uns zu Miterben gemacht, er ist unsere Sicherheit. Wir können da manche Punkte aufzählen, was wir alles in ihm haben. Und dann steht auch, der Herr ist meine Stärke und mein Psalm. Für was brauchen wir Stärke, für was brauchen wir Kraft? Ich denke, je mehr wir in diese Zeit kommen, brauchen wir immer mehr Stärke und Kraft, um gegen den Strom zu schwimmen. Weil die ganze Masse am Abdriften ist, auch viele Gemeinden sind leider am Rutschen irgendwie, und da möge es Gott Gnade schenken, dass wir immer wieder uns am Wort orientieren und das Wort unsere Grundlage ist. Wir kennen ja alle zusammen, denke ich, verschiedene Gottesmänner und haben vielleicht mit verschiedenen schon zu tun gehabt. Und beim Benedikt Peters ist es so, dass wenn wir ihn etwas fragen, dann sagt er nicht, ich denke oder es könnte so sein, dann sagt er, die Bibel sagt dort und dort das. Und dann kannst du die nächste Frage stellen und dann sagt er, die Bibel sagt dort und dort das. Und mir gefällt das. Erstens kennt er die Bibel immens gut und seine Antworten kommen immer aus dem Wort raus. Muss er die mal korrigieren, die Antworten, die er so gibt? Die bleiben. Die waren vor 100 Jahren so gewesen, und die sind in 100 Jahren sind die noch gleich, wenn wir da sind. Und sobald wir aber auf Vermutungen oder auf andere Grundlagen abstellen, dann kann es sein, dass es ändert. Und darum ist es wichtig, dass wir da auch, er ist unsere Stärke, er ist unser Psalm und er ist unser Heil. Er tut uns erquicken. Jetzt, über was sollen wir nachdenken, mit was sollen wir uns befassen, wenn er unser Psalm ist und wir und unser Heil ist, wenn wir uns nicht viel mit ihm befassen. Dass wir am Morgen schon ins Wort schauen und dann ist er mein Psalm. Sein Lied begleitet mich. Danita hat die Eigenschaft, meine liebe Frau, ich habe die nicht, gar nicht. Ihr kommt am Dienstag immer alle Lieder, die wir am Sonntag gesungen haben. Es ist einfach zwei Tage später, hat sie die wieder. Dann steht sie am Morgen auf mit diesen Liedern und dann sagt sie irgendwann, das und das haben wir gesungen am Sonntag. Das ist doch etwas Schönes. Wenn einem die Lieder nachher, und schöne Lieder sind sie, einfach wieder in den Sinn kommen und begleitet. Und da sagt der Apostel Paulus in Philipper 4, Vers 8, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautet, was irgendeine Tugend, was irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Oder jetzt die andere Frage, das Ganze ist ein Lobgesang, ist der Lobgesang bei dir völlig verstummt? Du singst nicht mehr, du hast nie mehr gesungen, es ist dir nicht mehr ums Singen. Dann muss ich fragen, warum nicht? Wenn es die äußere Stimme ist, ist es nicht so ein Problem. Weil du einfach alt geworden bist und die Töne nicht mehr so reinkommen, wie es früher war, dann kannst du mit dem Herzen genau gleich singen. Da habe ich nicht so ein Problem. Aber wenn das Herzen auch nicht mehr in Lobgesang einstimmt, dann ist etwas falsch und dann ist etwas schade. Und dann wollen wir zurückkommen zum Kreuz, zurück zu Jesus, dass er uns wieder neu den Lobgesang, die Dankbarkeit, all das, was wir in ihm haben, all das wieder schenkt, ob wir das wieder sehen und auch unseren Mitmenschen dürfen weitergehen, so wie es uns der Herr aufs Herz legt. Wenn ich jetzt so zum dritten Gedanken komme, die Steigerung vom Lobgesang, so fängt er am ersten fängt er an, ich danke dir, Herr. Das Danken ist meistens zwischen zwei Personen, zwei Parteien, die eins am anderen danken. Etwas Persönliches ist etwas ganz Schönes und wir wollen das immer wieder machen. Dort, wo wir Dank schuldig sind, wollen wir einen Dank weitergeben. Und manchmal kann man auch mit einem Dank jemanden ermutigen, ohne dass man das Gefühl hat, dass ich dann Dank verdient. Und dann das Zweite ist das Loben. Das Loben muss das Vis-à-vis nicht dabei sein. Also ich kann jetzt hier meine Frau loben und über sie sehr schöne Sachen, ein Loblied anstimmen, über sie, da müsste sie gar nicht dabei sein, das spielt keine Rolle. Und von dem her gesehen, wenn wir den Lob über den Herrn Jesus immer wieder anstimmen, er ist unser Erlöser, er ist unser bester Freund, er ist mit uns unterwegs. Dass mein Leben einfach ein Lob ist zu seiner Ehre. Dass wer mich sieht, muss merken und sagen, der hat etwas, das ich nicht habe. Etwas Anziehendes, dass da eine Eifersucht kommt und nicht etwas Ablehnendes oder etwas, das man lieber nicht will. Im Psalm 40, Vers 2 bis 4 ist ein interessanter Abschnitt. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus der grausamen Grube, aus Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich gewiss treten kann. Jetzt sind wir wieder bei unserer Lösung, oder der Psalmist, der tut anschneiden. Und dann fährt er aber nachher weiter und sagt, und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Und jetzt kommt das, was ich meine, das werden viele sehen. Tun wir das Lied sehen? Wenn ihr das Lied gehört vorher mit den Ohren, mit den zwei Ohren überkommt. Wieso sagt da der Psalmist, sehen, das werden viele sehen. Wenn du ein Loblied anstimmst, sieht es in der Regel in deinem Herzen ähnlich aus. Da strahlst du etwas Fröhliches aus. Das ist etwas Schönes. Und das sehen unsere Mitmenschen. Also sie wollen auch da nicht in dem Sinn die Worte hören, sondern unser Handeln und Wandeln. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch in der heutigen Zeit immer wieder bewusst sind, dass über unserem Leben nicht muss gesagt werden, dein Handeln redet so laut, dass ich deine Worte nicht verstehe, was du sagst, sondern dass mein Handeln und meine Worte authentisch sind, dass das echt ist, dass das beieinander abgeglichen ist. Und das meint auch der Psalmist, dass die Worte so laut, so gut sind, respektive das Handeln, dass das Loblied so überkommt. Und dann sagt er im letzten Vers noch, zuerst danken, loben und jetzt im Vers 6, jauchze und rühme, du Tochter Zion. Und dann kommt der Grund, warum. Denn der Heilige Israels ist gross bei dir. Kannst du da zustimmen? Ist Gott in deinem Leben auch gross? Hast du einen grossen Gott? Das ist viel wichtiger, als ein grosser Glaube. Du kannst einen kleinen Glauben haben, aber wenn du den kleinen Glauben an einen grossen Gott hast, dann wirst du Berge versetzen. Ist das nicht wunderbar? In Amerika hat eine Gemeinde das Gotteshaus bauen oder wollen bauen. Und dann hat eine Gemeinde die politische Auflage gemacht, sie müssen so und so viele Parkplätze haben. Und nebendran zu war ein ziemlich grosser Hügel gewesen. Und sie haben einfach von dem Bauland, das sie hatten, der war an den Hügel angrenzend und sie konnten keine Leute durchstellen. Und dann hatten sie ein Problem. Und dann sagt einer der Verantwortlichen, wir wollen beten. Wenn in der Bibel sagt, dass er Berge versetzen kann, kann doch der den Berg versetzen. Die einen haben dann ein bisschen belächelt und gesagt, das ist jetzt ein bisschen kindlich, dein Glauben, aber beten helfen wir. Und dann haben sie zusammen gebetet. Es ist in keine Woche gegangen, ist von einem riesen Bauunternehmen sind sie gekommen, haben gefragt, was müssen wir euch zahlen, wenn wir euch ziemlich viel von dem Hocken holen können. Bei uns ist durch eine Verschiebung ein riesen Loch entstanden und wir möchten gerne mit dem Hügel da das Loch füllen. Wenn sie sagen, da müsst ihr uns gar nicht so viel zahlen, ihr müsst einfach noch eine schöne Parkplätze machen, wenn ihr ihn abgeräumt habt. Dann hat das Bauunternehmen gesagt, das ist in der Ordnung, das machen wir. Und da später sind die Diener gewesen und Gott hat einfach auch dort wieder ein irdisches Werkzeug gebraucht, um aber eine Verheißung, die er in seiner Bibel gegeben hat, um die einlösen. Er hat einen Berg versetzt. Und so kann er auch in deinem Leben und in meinem Leben. Manchmal sind Berge auch Probleme, Nöte, Situationen, die wir davor stehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wie wir darüber wollen, was soll passieren. Wir dürfen es ihm heranlegen und er kann die versetzen, er kann die beseitigen. Und darum wollen wir täglich und mit Freude Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und ich wünsche dir, dass du einen ganzen Kessel hast, nicht dass er 7 Löcher drin hat, und mit dem ganzen Kessel kannst schöpfen und schöpfen, die Heilsbrunnen Gottes versiegen nie. Da können wir alle zusammen schöpfen und es hat von allem und immer Überfluss. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank gerade für den wunderbaren Lobgesang, für das Dankeslied, das wir in dem dunklen Abschnitt vom Jesaja haben, wie er uns lässt und blickt in die Zukunft. Und wir selber haben das innerlich so dürfen erleben, da danken wir dir für deine ewig gültige Erlösung, für das Opfer, das du vollbracht hast. Und danke, Herr Jesus, dass wir aber auch mit dir eine wunderbare Zukunft haben, wo auch der Lobgesang, das Loblied noch im Irdischen wird eintreffen, auf dein Volk bezogen. Danke jetzt für die Gruppe, für die Gemeinde, wo wir da zusammen gewesen sind. Segne du jedes, wenn wir auseinandergehen und auch in die kommende Woche, in die Adventszeit hier. Lass es du einfach auch immer ein Lobgesang sein zu deiner Ehre, dass noch andere eingeladen werden, auch zu dir unter dein Wort zu kommen und deine Rettung erleben in dieser dunklen Zeit, wo wir sind. Amen.